Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 8. April 2024. Andreas hat schon den Wetterbericht studiert, er guckt raus, kein Wölkchen am Himmel und so viel, was hier los ist. Und du siehst gut aus.
Ja, vielen herzlichen Dank, du siehst auch gut aus. Also einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kanada auch von mir. Wir haben ein wunderschönes Wetter, die Sonne scheint, wirklich ganz blauer Himmel, ganz viel Sonne. Wir hatten jetzt ein paar Tage so bedecktes Wetter und auch teilweise Regen. Deshalb tut das richtig gut jetzt im Moment. Der See changiert in einem Silberblau, muss man ganz klar, nicht Silbergrau, sondern Silberblau. Ein wunderschöner Tag. Und ich habe heute Morgen schon richtig zu tun gehabt, weil ein Freund ist da und wir sind gerade dabei, am Hühnerstall eine Verstärkung ins Dach einzubauen. Nicht im Dach des Hühnerstalls, sondern im Gehege, weil wir ja diese großen Schneemassen hatten im Winter. Und das war schon bedächtig gefährlich für die Statik, weil wir 2 Meter hoch teilweise Schnee, durch die Verwehungen entsteht das relativ schnell. Und nun wird das für den nächsten Winter präpariert mit schweren Balken und Gerät. Und da arbeiten wir dran. Und wenn ich dann fertig bin, mache ich das auch gleich wieder.
Was, du hilfst damit?
Ja, man mag es kaum glauben.
Du hältst die Balken?
Ja, natürlich. Du sagst ja immer, wenn ich mit anfasse, ist das, als ob 2 Handwerker loslassen.
Ja, deswegen wundere ich mich gerade. Nein, das war ein Scherz, Andreas. Ist äußerst geschickt. Dennoch bezweifle ich, dass du da nachher auf dem Dach rumkriechst.
Nein, auf dem Dach nicht, aber ich gucke mir das auf jeden Fall an und gebe Anordnungen. Nein, ich habe heute leider noch zu tun, auch viel andere Sachen und Telefonate und so weiter. Aber ich werde trotz alledem hier und da mit anfassen.
Ja, wir wollen noch ehrlich bleiben, genau. So, ihr Lieben, also eins mal vorweg. Hier ist was los bei uns. Die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada, die sind im Zentrum des heutigen Total Eclipse, also einer totalen Sonnenfinsternis. Die zeigt sich in 15 US-Bundesstaaten und hier bei uns in Kanada tatsächlich auch, könnten wir mit davon betroffen sein. Auf jeden Fall ist es die Provinz New Brunswick, wo auch jetzt schon die Hotels ausgebucht sind, die Leute in Scharen hinströmen. Denn diese Sonnenfinsternis, die hat es seit 2017 nicht mehr gegeben und die nächste wird erwartet 2044. Hast du schon mal eine gesehen?
Ja, ich habe eine gesehen, damals nach der Jahrtausendwende in Deutschland. Ich weiß noch ganz genau, wo das war. Das war in Glückstadt an der Elbe, an der Fähre. Diejenigen, die sich da auskennen, so ein bisschen wissen genau, wo das war. Leider hatten wir an dem Tag eine sehr starke Wolkendecke, sodass wir leider die richtige Sonnenfinsternis nicht sehen konnten, sondern eigentlich nur, wie es sich ein bisschen verdunkelte. Das Licht hat sich so ein bisschen vergilbt. Also es war nicht besonders schön, keine so tolle Atmosphäre. Und dann war es auch schon wieder vorbei. Aber heute haben wir natürlich einen stahlblauen Himmel und werden diese Sonnenfinsternis, und wir sind natürlich davon betroffen, auch wenn wir nicht direkt im Kernschatten sind, aber wir sehen schon eine fast komplett Verdeckung der Sonne, die heute stattfinden wird.
Naja, also das ist ja ein seltenes Naturspektakel. Was heißt das genau? Es schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne und wirft seinen Schatten auf unseren Planeten. Und man kann das aus spiritueller Sicht betrachten. Darüber werden wir heute im Abendgebet sprechen, denn man kann schon davon ausgehen, dass eine Sonnenfinsternis auch eine spirituelle Bedeutung hat. Sogar eine eventuell tiefgreifende. Sogar kann man sie eventuell mit Warnungen verbinden. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, das gehört ins Abendgebet. Heute wollen wir mal über die ganz faktischen und sachlichen Begleiterscheinungen sprechen. Also in den USA erwartet man Millionen von Zuschauern, die aus allen Teilen der Erde kommen, auch aus allen Teilen Amerikas und in Kanada genau das Gleiche. Das heißt, die Hotels dort sind ausgebucht, astronomische Hotelpreise, die Flüge alle ausgebucht in die jeweiligen Gegenden, wohin oder wo diese Sonnenfinsternis zu sehen ist. Zum Beispiel hat die Mietwagenfirma Hertz, das meldet die Bild-Zeitung, einen Anstieg der Nachfrage um 3000% gemeldet. US-Luftlinien, die mit teuren Tickets hohe Umsätze erzielen, haben Sonderflüge angeboten. Und Riesenpreise, auch Privatjets werden gebucht. Andreas, das ist ja schon ein Riesenereignis. Warum glaubst du, sind die Menschen so verrückt danach?
Ich glaube, das ist der Seltenheitsfaktor, aber vielleicht auch im Unterbewusstsein eine gewisse Sehnsucht nach diesen Gesetzen der Natur. Das sind ja so die Dinge, die dann auch so ein bisschen was Spirituelles, Transzendales haben, Übersinnliches zu sein, scheinen und so weiter. Und die Menschen lechzen danach. Das heißt, sie brauchen auch so ein bisschen manchmal den Kick. Es ist ja eine besondere Situation. Und aus meiner Sicht ist es so, dass für mich es schon ausreicht, eine einfache Moospflanze, die sich über einen Stein gezogen hat, also unter schlechten Bedingungen dort ihr Leben dort fristet, das wirft mich schon in die Demut manchmal rein. Da sind es diese großen Dinge gar nicht mehr, die da wirklich wichtig sind. Aber ich finde es trotzdem schön, dass die Menschen dann doch einen Hang haben, sich mit diesen Naturspektakeln auseinanderzusetzen.
Epoch Times beispielsweise berichtet, dass also in mehreren Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten von Amerika Notstand ausgerufen wurde wegen dieser Sonnenfinsternis. Und zwar warum? Weil die ganzen Einrichtungen wohl überlaufen werden, weil der Besucherstrom zu stark werden wird oder so stark werden wird. Im Bundesstaat New York zum Beispiel haben die Bezirke Ontario See, Oswego und Jefferson und Wayne im Vorfeld den Notstand ausgerufen. Und da wird der Vorsitzende der Legislative von Oswego County, Herr Witherup, interviewt und der sagt, ja, dieses Oswego County, das liegt in der Kernschattenzone dieses seltenen Ereignisses, was bedeutet, dass die Sonnenfinsternis in jedem Winkel unseres Countys zu sehen sein wird. Und deswegen erwartet er, dass sich die Anzahl der Menschen in seinem Bezirk vorübergehend verdoppeln wird. Und es würden eben Besucher aus der ganzen Welt kommen und man möchte sicherstellen, dass die Einwohner und Besucher das einmalige Erlebnis sicher und mit so wenig Beeinträchtigungen wie möglich genießen können. Und er kündigt an, dass die meisten Gebäude und Einrichtungen des Bezirks schließen werden oder jetzt heute schon geschlossen sind, mit Ausnahme eben der wichtigsten Einrichtungen wie der Müllumladestation und andere Gewerke, rein vorsorgliche Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommen. Auch aus anderen Bundesstaaten kommen solche Aussagen. Hältst du das für übertrieben?
Nein, ich halte das nicht für übertrieben. Das ist natürlich ein großes astronomisches Ereignis. Ich sehe das eher aus der astronomischen als aus der astrologischen oder spirituellen Sicht. Aber das ist schon etwas Großartiges, so etwas erleben zu können. Wir werden es hier ja erleben, weil wir sind ja fast im Kernschatten drin. Und insofern halte ich das schon für sehr interessant. Also ich denke mal, es gibt viele Leute, die eben halt das Ganze auch einfach mal fühlen möchten. Aber das Entscheidende ist, der Seltenheitscharakter ist wichtig, dass es eben halt so selten ist. Und da will man dann eben halt dabei sein bei diesen historischen Momenten. Das zeigt aber, dass da eben halt die Empfindung und die Gefühle tatsächlich noch recht gut funktionieren.
Auch hier in Kanada, also bei den berühmten Niagara-Fällen, da ist ebenfalls der Notstand ausgerufen worden. Man erwartet bis zu 1 Million Touristen in der Stadt, in Ontario. Und es ist jetzt so, das Ganze kursiert hier sehr stark. Das ist in allen Nachrichtensendungen drin und verbunden mit diesem 8. April, mit diesem Tag der Sonnenfinsternis, aber auch mit diesem Datum, 8. April, werden etliche Verschwörungstheorien durch den Äther gejagt. Also es gibt Menschen zum Beispiel, die sagen, ich würde da nie hinfahren jetzt, ich halte mich da fern, weil da sind Sachen geplant. Man will also ausnutzen, wenn Millionen Menschen im Freien sind, dass man denen vielleicht schaden könnte. Also erstmal ist das ja, Andreas, ja wirklich ein Verschwörungsgedanke, oder?
Naja, also ich glaube mal schon, dass es ein Verschwörungsgedanke ist, aber man weiß es natürlich auch nicht. Und insofern bin ich sehr vorsichtig, alles als Verschwörung abzutun, was für mich nicht gleich greifbar ist. Also ich persönlich würde mich aus diesem Grunde auch nicht direkt in den Kernschatten jetzt begeben wollen, weil ich einfach sowieso nicht so wirklich so sensationsinteressiert bin. Aber ich glaube eben halt schon, dass einige Leute, dass sich manchmal Sorgen machen. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass diese vorausgesagten Momente, die dann eben halt den großen Umbruch bringen, eigentlich nie funktioniert haben. Ob das jetzt die Jahrtausendwende war, wo es hieß, die Computer brechen zusammen und die nicht jahrtausendfähigen Computer würden dann die Welt in ein Chaos stürzen. Da ging es so weit, dass die Flugzeuge abstürzen würden und so weiter. Nichts von dem passierte. Ich denke 2012 an den Maya-Kalender, wo der ganz große Durchbruch stattfinden würde. Was sind da für Szenarien gemacht worden? Nichts dergleichen war da. Und ich vermute mal, auch das gehört dazu. Wenn das System tatsächlich große Schäden verursachen will, das ist meine Erfahrung, dann funktioniert es so, dass man es im ersten Impuls überhaupt nicht merkt, welche Dimension das hat, sondern die Dimension so langsam erst größer wird, siehe Corona und alle anderen durchgeplanten dramatischen Prozesse, die man gegen die Menschen durchgeführt hatte.
Nun ist es ja bekannt, dass wenn irgendetwas geplant wird, dass gleichzeitig auch immer irgendwelche Übungen damit in Zusammenhang stehen. Und deswegen gibt es natürlich einige, die sich diesen Verschwörungstheorien verbunden fühlen, die sagen, ja zum Beispiel, wenn der Gouverneur von Ohio, der Mann heißt Mike DeWine, erklärt, und das hat er am Freitag gesagt, dass die Notrufzentrale ab Sonntag, also seit gestern, aktiv sei. Und er hat in einer Pressekonferenz angekündigt, dass bis zu 500.000 Menschen nach Ohio kommen könnten, dass er die Notrufzentrale, wie gesagt, aktivieren wird und dass er den Generaladjutanten John Harris gebeten hätte, in Bereitschaft zu bleiben. Gleichzeitig werde es eben vor dem Ereignis und während des Ereignisses sogenannte Übungen geben. Die Beamten seien vorbereitet. Er sagt, und wenn wir die Garde brauchen, werden wir sicherlich in der Lage sein, das zu tun. Damit meint er die Nationalgarde.
Nun gut, wenn ich diese Dinge höre, dann denke ich, okay, das ist ja in Ordnung, dass er das macht, dass er da sein Sicherheitspersonal aufstockt, weil die Dichte der Personen dann in den Gebieten massiv zunimmt oder dass er da auch irgendwelche Notrufzentralen weiter aufbaut. Die Tatsache allerdings, dass das in den Medien groß breitgetreten wird, ist ein Zeichen, dass es breitgetreten werden soll, um die Menschen auch in eine gewisse Unsicherheit zu bringen und eben halt in ein besonderes, spektakuläres Ereignis reinzubringen mit ihren Gedanken. Ideale Ablenkungsmanöver von anderen Dingen. Also worauf ich jetzt achte im Augenblick, ist weniger die Sonnenfinsternis, sondern vor allem politische Entscheidungen, die jetzt momentan laufen könnten, nämlich im tatsächlichen Schatten des Mondes hier, der auf die Erde gerade fällt, weil er die Sonne abdeckt. Ich vermute, da wird man fündiger, als dass man sich damit beschäftigt, wie viel Sicherheitsleute da irgendein Gouverneur irgendwo einsetzt.
Ja, ich habe vorhin gelesen, die Sonnenfinsternis hat eben etwas mit der Finsternis zu tun, die dadurch entsteht, dass das Licht weggenommen wird und dass deswegen eben auch dunkle Ereignisse damit einhergehen könnten. Aber wie gesagt, das sind so eben auch Astrologie-Aussagen. Wir wollen heute im Abendgebet über die spirituellen Hintergründe sprechen, denn da sind durchaus wohl Dinge auch mit verbunden, die uns Gelegenheit geben, über gewisse Dinge nachzudenken oder etwas einzulenken oder umzulenken. Aber ich habe hier zum Beispiel eine echte Verschwörungstheorie auf dem Schreibtisch, die ist uns in den letzten 48 Stunden mehrmals zugeschickt worden, dir ja auch. Und da gibt es einen, der, ich weiß nicht, er nennt sich Onkel Intel. Und in englischer Sprache ist ein amerikanischer Post, der sagt, dass also kurz vor dieser totalen Sonnenfinsternis am 8. April, was übrigens unsere Zeit etwa 2 Uhr mittags ist, bei euch circa 19 Uhr, also wenn ihr das jetzt hier hört, ist wahrscheinlich diese Zeit schon durch oder gerade gekommen. Er spricht von einem biologischen Angriff auf die Menschen, der geplant sei, mit Flugzeugen, die ihre Ladung abwerfen würden. Und ja, wie gesagt, er spricht von biologischem Angriff und dass man eben diese vielen Millionen Menschen im Freien angreifen möchte. Das sind natürlich ganz schwerwiegende Dinge, die da in die Welt gebracht wird. Er meint es vielleicht gut, weil er davon überzeugt ist und das als Warnung ausspricht. Was hältst du davon?
Also ich halte davon erst einmal gar nichts, denn ich frage mich, wie er an die Informationen kommt. Das ist auch immer die Frage, was ist da eigentlich die Quelle, auf die er sich da bezieht. Aber das sind natürlich auch dann so ganz typische so Doom-Phänomene, Untergangsphänomene, die man dann unglaublich gern viral nach außen trägt. Das ist so die Situation, Herr Lehrer, ich weiß was. Und ich halte da relativ wenig von. Aber wie gesagt, es ist auch nichts auszuschließen. Wir wissen ja, mit welchen Methoden mittlerweile gearbeitet wird. Spätestens seit ich Frau Kerry gesehen hatte, jetzt gerade in dem Film, den wir veröffentlicht haben. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch haben mit im Programm heute hier bei dir mit drin.
Nein, das hatten wir ja letztes Mal schon.
Ach so, jetzt aber diesen Film nochmal. Wir haben ja dieses aus der US-Redaktion, diese Darstellung von Frau Kerry, der Tochter von dem damaligen, was war das, Außenminister, ne?
Kerry. Ehemaliger Außenminister und bis vor kurzem Klimabotschafter von Joe Biden, John Kerry.
Genau. Und die Tochter, die mischt da jetzt ganz kräftig mit. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mal wirkliche Ausfälle eines verblendeten Menschen erleben wollt, dann guckt euch genau dieses Video an, dieser US-Redaktion von der Eva Herrmann Offiziell-Seite. Guckt dieser Frau Kerry dabei in die Augen, wenn sie das sagt. Das habe ich gemacht. Und man merkt eine irrsinnige Situation aus meiner Sicht, die mich zutiefst erschüttert hat. Und wir haben auch gleich danach dann von Peter Hane dann nochmal reingestellt, ein kurzes Video, wo man dann nochmal eine Klarstellung hat, wie diese Untergangsvisionen eben halt aufgebaut werden und dass wir die nun wirklich überhaupt nicht brauchen.
Es ist ein bisschen, wenn man sie anschaut, die Vanessa Kerry, als ob sie Greta Thunbergs Double ist, nämlich dieses How dare you und dieses Beschwörende, das hat etwas Verschwörendes, denn sie malt Szenarien an die Wand, dass die ganze Welt untergeht, dass wir alle sterben werden. Und sie ist jetzt die Gesundheits- und Klimabeauftragte der Weltgesundheitsorganisation. Also man ahnt, in welche Richtung dann künftige Maßnahmen von der Seite aus auch gehen werden. Und du hast vollkommen recht, das ist beängstigend, auch dieser fanatische. Ich möchte es so
bestimmen.
Die Stimmlage und der Blick haben aus meiner Sicht etwas Fanatisches. Und was alles man den sogenannten Verschwörungstheoretikern, den Corona-Leugnern, den sogenannten unterstellt, das hat man in geballter Form aus meiner Sicht in dieser Präsentation von Vanessa Kerry. Nochmal ganz kurz zur Sonnenfinsternis zurück, also in diesem Verschwörungspost, wo also vor einem Bioangriff gewarnt wird, da heißt es, dass dann also 30 Tage nach dieser Infektion die Medien erst davon erfahren, dass die ersten Symptome 7 bis 10 Tage nach der Ansteckung auftreten würden und 90 Tage nach der Ansteckung die neu beschlossenen WHO-Pandemiebefugnisse in Kraft treten würden. Ja, das steht doch erstmal sowieso in Frage. Das wissen wir doch gar nicht, ob das in Kraft treten wird, da ein großer Teil der Welt das nicht mit unterschreiben wird. Und es heißt, einfach drinbleiben, nicht rausgehen, nicht vor die Tür gehen, damit man nicht in diesen Streifen kommt, denn die Halbwertszeit dieses Pulvers hänge von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Startpunkt, der liegt in Kanada, Endpunkt in Mexiko. Der Wind sei ein unberechenbarer Faktor, ebenso der Regen. Andreas, was haben wir denn für Wind hier?
Ja, wir haben also einen Nordwestwind. Das beginnt ja etwas nördlich von uns, das Ganze. und müsste uns dann theoretisch auch noch erreichen. Aber die Frage ist ja, wenn man solche Staubbakterien abwirft, ist die Frage, auf welcher Höhe? Wie hoch ist das spezifische Gewicht? Wo senkt sich das runter? Das ist nämlich genau die Frage, in welche Richtung geht der Wind? Das heißt, dass genau dort, wo ausgesprüht wird, irgendein Stoff, dass es genau dort runter geht, wo die Menschen sind, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering bei den verschiedenen Windrichtungen, die sogar in verschiedenen Höhen stattfinden. Also ich halte das Ganze für sehr weit hergeholt. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Ich bin sowieso ein sehr vorsichtiger Mensch an bestimmten Stellen. Also ich warte jetzt einfach mal ab, was passiert. Wir dürfen uns nicht in Panik bringen lassen. Das ist wirklich das Allerschlimmste. Und viele, die dann auch wirklich diese Sensation für sich brauchen und die das dann nach außen tragen voller Begeisterung, die sind mir so suspekt. Wir sehen ja so viele, die uns dann anschreiben, die machen sich ernsthaft Sorgen, aber sie denken auch dann einfach überhaupt nicht mehr nach. Was ist das für eine Quelle? Könnte das überhaupt stimmen? Stimmt das vielleicht nicht? Und so weiter. Sondern sie saugen es regelrecht auf und man sollte seinen klaren Verstand behalten. Das geht übrigens durch Gottvertrauen. Verstand und die Anbindung auch der Schöpfungsgesetze ist unmittelbar miteinander verbunden. Und wenn Menschen in dieser Paniksituation sind, merkt man, dass sie die Anbindung zur Schöpfung, zur Spiritualität tatsächlich verloren haben und einfach nur noch ein Spielball ihrer Gefühle sind. Und Gefühle entstehen im Verstand. Gefühle sind Verstandesentwicklungen, nichts anderes. Das wissen die wenigsten.
Ja, ist gut, dass du das nochmal so aufgedröselt hast. Wir haben dieses Thema mit hineingenommen, weil viele uns schon angeschrieben haben. Und würden wir das jetzt nicht mit besprechen, was da so kursiert? Wir haben gestern auch noch ein Video von Line Media eingestellt. Dann würden wieder viele schreiben und sagen, warum habt ihr das denn nicht besprochen? Line Media hat gestern ein Video veröffentlicht. Das findet ihr unter dem Stichwort Line Media, wenn ihr das in die Lupe eingebt. Der hat diesen 8. April beleuchtet, von vorne bis hinten und auf Eventualitäten hingewiesen, die mit diesem Datum verbunden sein könnten. Das würde wirklich jetzt zu weit gehen, wenn wir da noch versuchen, etwas zu erläutern, zumal wir selber ja wie die Blinden von der Farbe reden, wir wissen es doch überhaupt nicht. Und die Bild hat auf jeden Fall geschrieben, dass dieser 8.4.2024 für Verschwörungstheoretiker ein großer Tag ist, weil man damit wieder mal den Weltuntergang in Zusammenhang bringt. So, damit haben wir es erstmal abgeschlossen. Wie gesagt, im Abendgebet werden wir ein bisschen in die spirituelle Richtung mal schauen und was wir vielleicht im Einzelnen, jeder persönlich für seine Entwicklung tun kann. Da sind ja solche Anlässe auch willkommene Beispiele, dass man wieder so ein bisschen in sich gehen kann und die Dinge genauer beobachtet oder erfühlt. Wir hatten, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, vor einigen Wochen eine interessante Rede des Präsidenten von El Salvador, Herrn Nayib Bukele, der ja die Menschheit aufgefordert hat zum Widerstand gegen die Globalisten. Das war ja die Rede, Andreas, die dir so besonders gefallen hatte. Er hatte in dieser Rede unter anderem gesagt, dass sein Land bereits durchlebt habe, was jetzt dem Westen bevorstehe, und hat wörtlich gesagt, erst nach 50 Jahren, zwei Kriegen, 250 getöteten Menschen und nachdem ein Drittel unserer Bevölkerung vertrieben wurde, sowie einem beinahe Wunder, haben wir unser Land zurückbekommen. Und er sagt, die Menschen im Westen müssten sich von den unsichtbaren Ketten der selbsternannten Eliten befreien. Es gelte jetzt, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen und dass es noch nicht zu spät ist. Und jetzt hat er eine ganz spannende Ankündigung gemacht, die wirklich auch beispielgebend sein könnte für eine gesunde Migrationspolitik. Also Bukele hat ein Angebot gemacht von 5.000 kostenlosen Pässen für hochqualifizierte Fachkräfte. Das hat er am Samstagabend auf X veröffentlicht und wörtlich heißt es, wir bieten hochqualifizierten Wissenschaftlern, Ingenieuren, Ärzten, Künstlern und Philosophen aus dem Ausland 5.000 kostenlose Pässe. Das entspricht ungefähr 5 Milliarden Dollar in unserem Passprogramm. Und er denkt, dass er dadurch, er ist ja dabei, sein Land auf Vordermann zu bringen und hat halt jetzt diese Maßnahme angekündigt. Was hältst du davon?
Naja, es ist erst einmal sein gutes Recht, aber es ist natürlich auch an der Stelle wieder eine Situation, dass Menschen, die dorthin wollen, weil sie aus schlechteren ökonomischen Verhältnissen kommen, dann ihre Heimat verlassen, wo sie selbst mit der hohen Qualifikation gebraucht werden. Aber unterm Strich gesehen ist das auch ein Anreiz für die Menschen, sich zu bilden. Derjenige, der gebildet ist, der hat bessere Möglichkeiten, sich den Standort seines Lebens auszusuchen, als derjenige, der zum Beispiel ungebildet ist. Bildung ist ja nicht nur eine Frage der Herkunft und auch der sozialen Grundlage, sondern auch des Wollens. Natürlich will ich damit nicht alle pauschal. Es gibt viele, die haben keine Chance zur Bildung, große Teile der Welt. Aber wir dürfen nicht vergessen, viele wollen das Ganze auch nicht. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass man hier überhaupt die gesamte Bildung wieder nach oben bringt. Aber Bildung ist ja eben nicht mehr, dass wirklich gebildet wird im Sinne der Schöpfungs- und Naturgesetze, sondern Indoktrinierungen, die stattfinden. Da bin ich eben halt ein bisschen kritisch. Man muss eines wissen, die Asylgeschichte, die wir haben, gerade in den USA, und die gehen ja auch im Prinzip bei El Salvador natürlich vorbei, San Salvador heißt das Land, ne? El Salvador und San Salvador. Ich bringe es immer durcheinander.
Das ist die Stadt.
Ich weiß, das ist San ist die Stadt und El ist, genau, ist das Land. Ich bringe es durcheinander. Man möge mir meine mangelnde Bildung. Auch ich bin ein Opfer der Bildungsmisere offenbar an bestimmten Stellen. Aber an der Stelle ist es ganz wichtig, es laufen ja unabhängig davon eben halt die gigantischen Asylströme an diesen Ländern ja vorbei, aus Südamerika eben halt nach Nordamerika. Wir haben oft darüber gesprochen. Das heißt, es geht vor allem darum, die Grundprobleme erst einmal zu analysieren. Und das sind eben halt chinesische und US-amerikanische Kräfte, die dort in Mittelamerika quasi zu großen Schleuserorganisationen herangewachsen sind, um damit die USA selbst zu destabilisieren. Und da ist das eben halt nur ein ganz kleines Nebengewerk. Die müssen ja quasi dann an El Salvador vorbei. Und an der Kante können sie dann natürlich auch ein paar Leute abgreifen. Und wenn es Ärzte sind.
Du hast vorhin gesagt, dass du das gar nicht so gut findest, wenn gut ausgebildete Menschen das Land verlassen. Andreas, das passiert aber nun gerade Hunderttausende jedes Jahr. Du gehörst übrigens auch dazu.
Ja, natürlich. Aber die Sache ist die, wir regen uns ja auch darüber auf, dass in Deutschland es heißt beispielsweise, dass diese Kolonialstrukturen sind, dass wir den anderen Ländern die guten Leute wegnehmen wollen. Es funktioniert ja nicht. In Wirklichkeit kommen ja nicht die Hochgebildeten, sondern es kommen eben halt genau die gegenteiligen Personen, die in die Sozialsysteme einwandern im Durchschnitt. Das wissen wir ja auch mittlerweile. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir ein faires System haben wollen für die Welt, wo alle davon partizipieren, dass natürlich überall die Fachkräfte auch gebraucht werden. Aber das ist das Problem. Unsere Welt ist in einer solchen chaotischen Lage gelandet. Unterm Strich gesehen kann ich den Präsidenten auf jeden Fall verstehen, dass er sagt, er will dort Leute für sein Land, um es auch zu stabilisieren, mit reinholen, klar.
Tja, denn ansonsten ergeht es ihm, wie es gerade in Deutschland der Fall ist. Die Bild hat mit einer Eilmeldung heute aufgemacht. Neue Schockstatistik. Zahl der Straftaten von jugendlichen Ausländern explodiert. Ausrufezeichen. Also man muss jetzt mal sagen, auf solche Schlagzeilen hätte ich gerne schon 2015 gewartet, vielleicht sogar früher, denn jetzt explodieren die Zahlen, aber das war ja absehbar. Und die Bild weiß jetzt also vorab, dass morgen am Dienstag eine bundesweite Kriminalstatistik herauskommen soll, nämlich die für 2023, und dass die eben diese sogenannten Schockzahlen liefern soll. Und hier heißt es, wir müssen über Ausländerkriminalität reden. Das Bundesinnenministerium von Nancy Faeser stellt morgen diese Zahlen vor. Wie sehen diese Zahlen aus? Die Zahl der Kinder, 0 bis 14 Jahre, die verdächtig sind, eine Straftat verübt zu haben, die stieg um 11.138 Fälle. Also das ist ein Plus von 12%. Davon sind 9.395 nicht-deutsche Kinder, wie es hier heißt, 30,9% mehr als 2022.
Naja, und was man jetzt hier wissen muss, ist, wie man hier mit statistischen Manipulationen arbeitet, weil die realen Zahlen sind noch ganz anders. Vermutlich ein Vielfaches. Nicht nur vermutlich, sie sind ein Vielfaches. Ich will das mal versuchen zu erläutern, was ich damit meine. Wenn beispielsweise jemand, egal ob Ausländer oder nicht, aber wenn dort eben halt eine sehr starke Kriminalitätsexplosion zu verzeichnen ist, dann ist es da besonders wirksam. Wenn jemand beispielsweise wegen Ladendiebstahls irgendwann erwischt wird oder wegen irgendwelcher anderen Straftaten, Raubüberfall oder beispielsweise Verletzungsstraftaten mit dem Messer und so weiter, dann ist es so, dass die Straftaten addiert werden, meinetwegen wegen 20 Straftaten ist er jetzt vor Gericht, diese 20 Straftaten aber bei dem einen Täter nur als eine Straftat in die Statistik einfließt. Das heißt also, der eine Straftäter ist mit einer Straftat vor Gericht, die 20 verschiedenen Straftaten finden nicht statt. Und da hat sich für mich natürlich auch die Frage gestellt, wie ist das eigentlich bei Gruppenvergewaltigungen? Es gibt ja Gruppenvergewaltigungen. Da wird beispielsweise ein Mensch von, was weiß ich, 8 Menschen vergewaltigt, hintereinander. Das läuft ja nicht zeitgleich, sondern hintereinander. Ist diese Vergewaltigung als eine Vergewaltigung zu sehen oder sind das eben halt 7 oder 8 Vergewaltigungen? Diese Gruppenvergewaltigung, ich glaube, wenn man die mal statistisch aufarbeiten würde, dann hätten wir eine Explosionszahl, die sich überhaupt keiner richtig vorstellen kann. Das ist noch das Problem dazu, dass die Verschleierungstaktik der Regierung ja versucht, diese echten Zahlen permanent eben halt falsch darzustellen, mit Vorsatz die Unwahrheit quasi verbreitet. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Und die RKI-Files, die wir haben, sind dafür ein ideales Symptom, damit wir wissen, mit welchen Methoden grundsätzlich in der Politik vermutlich gehandelt wird. Statistisch ist das eine Katastrophe.
Ja, das war ein Feuerwerk an Aussagen. Es kommt vielleicht noch eins dazu, wenn es also heißt, die Zahl der deutschen und der nicht-deutschen Jugendlichen. Also viele werden ja unter Deutsch gezählt, obwohl sie eigentlich ja auch Migranten sind.
Also es geht ja nicht darum, darüber zu sprechen, dass jetzt Migranten irgendwie per se schlecht oder kriminell sind. Aber wir müssen die Fakten schlicht und ergreifend sehen. Und wenn jemand mit Migrationshintergrund eben halt zu einem deutschen Pass gekommen ist oder eine dauernde Aufenthaltserlaubnis hat. Ich habe gerade gelesen, dass wenn jemand 5 Jahre in Deutschland jetzt war und 5 Jahre keine Straftat begangen hat, dass er automatisch ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht bekommt. Man muss sich das mal vorstellen hier in Kanada. Wir wissen, wie das ist, wie schwer das ist, hier eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Es ist machbar, aber es ist eben nicht einfach. Und wenn ich mir vorstelle, dass man einfach nur nicht kriminell sein muss, über 5 Jahre und dann automatisch dann eben halt das dauernde Aufenthaltsrecht bekommt, da würde man sich hier in Kanada wirklich die Hände über den Kopf schlagen, wenn man sich das mal einfach vor Augen führt, wie absurd da die Politik läuft.
Jo, es ist tatsächlich, also was man hier an Zahlenmaterial sieht, nicht wirklich hoffnungsweisend. Die Bild schreibt, die Zahl der verdächtigen nicht-deutschen Jugendlichen 14 bis 18 Jahre, wir waren vorher bei den Kindern, stieg sogar um 31,4%, während die Zahl der deutschen Jugendlichen unter den Tatverdächtigen um 1% stieg. Also wird hier schon unterschieden. Und insgesamt stiegen die Straftaten von ausländischen Tatverdächtigen, ausländerrechtliche Verstöße nicht mitgezählt, deutlich um 13,5%.
Interessant, man spricht hier also nicht von Straftaten, sondern von Tatverdächtigen. Mit anderen Worten, die Anzahl der Straftaten wird damit verschleiert hinter einem Tatverdächtigen. Ein Tatverdächtiger, der 100 Straftaten begangen hat, wird genauso gezählt wie einer, der eine Straftat begangen hat. Das heißt, die Zahl der tatsächlichen Straftaten wird damit überhaupt nicht geregelt, sondern vor allem die Tatverdächtigen.
Ja, und da wundert man sich, wenn die AfD immer weiter zulegt, die nahezu einzige Partei, die sich gegen diese Migrationsbeschleunigung, die in Deutschland stattfindet, ausspricht. Hier wird auch jemand zitiert, der was dazu zu sagen hat. Es sei alarmierend, wenn vor allem bei nichtdeutschen jungen Männern die Zahlen förmlich explodieren. Da heißt es wörtlich, da wird eine ganze Generation von Straftätern herangezogen, deren Gewalt wir völlig schutzlos ausgeliefert sind. Und davon profitieren seit Jahren. Und dann heißt es die Gegner unserer Demokratie.
Ja, genau. Und das ist das Interessante. Und wir sehen, dass diese Dinge, die jetzt auffliegen, ich denke an deinen großen Aufsatz von 2015 über den großen Plan, der dahinter steht, hinter dieser Migrationsagenda. Ein hochinteressantes Ding, wo du ja auch dann abgeurteilt wurdest vom Stern und von sonst was allem. Und heute genau diese Zahlen, Daten, Fakten noch weitaus schlimmer eingetreten sind, als du sie damals 2015 festgehalten hattest. Nicht einmal prognostiziert, sondern eine ganz einfache Hochrechnung war das. Und das war relativ simpel, das Ganze. Und interessanterweise werden jetzt diejenigen, die das damals gesagt haben, nicht interviewt, wenn es um eine Aufarbeitung geht, ähnlich wie bei den RKI-Files und dieser Corona-Maßnahmen. Da werden nicht die AfD-Politiker zum Beispiel, die da gesagt haben, das geht nicht, und die haben das genauso richtig gesagt, interviewt, sondern das sind Leute von CDU, CSU, Linke, FDP, die eigentlich mit zu dem Kreis der Mitläufer, ja, dieser La Fascia-Menschen im Prinzip, die immer in derselben Richtung unterwegs gewesen sind und keine andere Meinung zugelassen haben, die treten jetzt auf als Kritiker, ja, und nicht diejenigen, die wirklich Kritiker waren. Das ist eben halt so auch eindeutig sichtbar.
Du hast gerade über die RKI-Files gesprochen. Und in dieser Corona-Pandemie-Zeit, wenn ich das sage, meine ich es in Anführung, aber es ist ja so bezeichnet worden, da war ja Berlin ganz vorne mit den Maßnahmen. Da war ja alles verboten so ungefähr. Und jetzt hat sich der ehemalige SPD-Bürgermeister Michael Müller aus Berlin, der war zu der Zeit im Amt, gemeldet und hat Straferlass gefordert für Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Er sagt wörtlich, wir wissen aus heutiger Sicht, dass manche Maßnahmen nicht so zwingend waren, wie wir damals dachten. Und weiter sagt er, das hat er im Interview mit dem Tagesspiegel gesagt, aufgrund der Fehler, die die Politik gemacht habe, kann man wörtlich, finde ich, auch über eine Amnestie nachdenken.
Ja, also es ist schon interessant, wenn er sagt, manche der Maßnahmen waren nicht so zwingend. So zwingend, also heißt nicht zwingend, sondern sie waren schon zwingend, aber nicht so zwingend, wie man es eingeschätzt hat. Das ist eine Lüge. Sie waren sachlich falsch und die Motivation war politisch. Und die Motivation ist angekündigt worden, über eine Agenda sie politisch durchzuziehen. Hammer and Dance-Papiere im Mai 2020 sind die veröffentlicht worden. Heute liegen diese Dinge vor. Sich hier hinzustellen und zu sagen, wir haben die Sache nicht richtig eingeschätzt. Doch, sie haben sie richtig eingeschätzt. Sie haben mit ganz klarem Vorsatz aus meiner Sicht eine Agenda umgesetzt, Menschen in Panik zu bekommen und hier im Prinzip eine Eindampfung des Willens der Menschen durchzuziehen. Und ich bin in dieser Wortwahl wirklich ganz hart und ich bin sonst sehr vorsichtig mit dem, was ich sage und will auch nicht zu hoch ziehen. Aber ich erkenne hier eindeutig einen Vorsatz und deshalb immer wieder der Aufruf, ich sehe hier klare Straftaten auch bei Herrn Müller und bei vielen anderen großen Politikern, die dringend strafrechtlich auch geahndet werden müssen. Und wenn das sich so weiterentwickelt, wie ich das momentan sehe, wir hatten bis zum Jahr 2021 weder erhöhte Todesfallraten, noch erhöhte Krankheitsraten, noch überlastete Krankenhäuser. Und erst zufällig mit der Einführung dieser mRNA-Spritze, die man Impfung nennt, sind die Zahlen der Krankheiten, der schweren Fälle und der Sterbefälle nahezu explodiert. Jetzt kann man daraus nicht ableiten, dass es damit zusammenhängen muss, aber zusammenhängen kann. Und der Verdacht liegt auf der Hand. Wo ist die Justiz?
Ich möchte gerne auf den Begriff Amnestie eingeben. Gehen. Wenn er das also fordert, was heißt das eigentlich? Ich bin für euch mal in euer aller hochgeschätztes Portal Wikipedia gestiegen und lese euch das mal ganz kurz vor, damit wir wissen, was Herr Müller genau meint. Eine Amnestie ist ein vollständig oder zu Teilen erfolgter Straferlass. oder eine Strafmilderung für eine Vielzahl von Fällen. Eine Amnestie beseitigt weder das Urteil noch die Schuld des Straftäters. Im Gegensatz zur Begnadigung wirkt die Amnestie über Einzelfälle hinaus für ganze Tätergruppen.
Ja, wunderbar. Und Amnestie ist an der Stelle dann also der richtige Begriff. Es handelt sich also um Täter. Und Täter ist aus meiner Sicht ein Begriff aus dem Strafrecht. Und wenn diese Täter jetzt quasi von einer Verurteilung oder von einem Gerichtsprozess freigemacht werden und dass diejenigen, die aus der Täterschaft kommen, wie Herr Müller, der Oberbürgermeister von Berlin, der ja zur Tätergruppe gehört, strafrechtlich also relevant sein kann und vor ein Gericht gehört natürlich, dass ausgerechnet der fordert, dass eine im Prinzip eine Amnestie durchgezogen wird. Es ist wirklich ich weiß gar nicht, wie man das denn, also es ist wirklich eine Bananenrepublik hoch drei. Wo bleibt der Rechtsstaat?
Ich sehe schon wieder die Schwurhand des Oberaffens, der sich verkrümelt hat in den Baum, weil die Tigerin die Gefährliche aufgetreten ist. Und wenn Herr Müller jetzt über einen Straferlass nachdenken möchte, über das, was da passiert ist, dann zeigt, dass das ihm ordentlich der Kittel zu brennen scheint.
Naja, vor allem gibt er damit zu, dass er weiß, dass er Straftäter ist. Sonst würde er nicht sagen, wir machen jetzt einfach nur eine Aufarbeitung und versuchen das Ganze auf der politischen Ebene zu regeln. Nein, nein, eine Amnestie ist ja, wie gesagt, eine Befreiung von einem Strafprozess. Das heißt, er gesteht damit seine Straftäterschaft. Das ist ja ein Geständnis. Herr Müller, Oberbürgermeister von Berlin, gesteht eine Straftat und fordert jetzt dafür, nicht verurteilt zu werden. Das ist der Hintergrund.
Ich glaube, er ist nur Bürgermeister. Ich glaube, da gibt es keine Oberbürgermeister. Aber das ist jetzt nicht mehr relevant. Auf jeden Fall scheint er eigentlich gar nicht verstehen zu wollen, um was es geht. Denn er sagt, generell bedürfe es einer besseren Aufarbeitung des Umgangs mit der Pandemie in Deutschland, verwies dennoch auf die wörtlich Lernerfolge, die die Politik während der Corona-Zeit erzielt habe. Zum Beispiel, man dürfe diese Zeit nicht nur schwarz malen. Wir haben als Gesellschaft in der Pandemie auch viel gelernt. Das nochmal aufzugreifen, fände ich gut. Vielleicht ist ein bisschen Abstand sogar hilfreich, weil wir nicht mehr so emotionalisiert darüber sprechen.
Ja, ohne es vielleicht zu wissen, das kann ich nicht sagen, woran das liegt, sagt er hier etwas Wahres. Wir haben sehr viel gelernt, ja. Und zwar, die Politik hat gar nicht so viel gelernt. Die fordert ja den Straferlass. Die haben sich einfach nur blind auch vor die Karre bringen lassen und haben nicht gedacht, dass das Ganze auffliegen wird. Aber die Menschen haben etwas gelernt. Sie haben eines gelernt und das zu Recht, dass man der Politikerkaste absolut nicht trauen kann. Und dass die repräsentative Demokratie niemals funktionieren kann, sondern nur eine direkte Demokratie, wo die Menschen direkt Einfluss auf die Politik machen können. Das haben wir gelernt. Und wenn wir eines gelernt haben, dass tatsächlich Straftäter in höchsten politischen Ämtern in der Lage sind, das Grundgesetz zu brechen auf der Basis einer Marketingagenda und dabei eben halt sogar völkerrechtlich relevante, ich sag mal, wie hat das der Herr, der Arzt gesagt, Gunter Frank gesagt, das Staatsverbrechen, ne? Also ein Staatsverbrechen hat es Gunter Frank benannt. Wir müssen bei diesen Vokabeln bleiben. Es geht nicht um Hass und Hetze, es geht nicht um Schuldzuweisung, es geht um die Forderung eines Rechtsstaates. Wenn Bürger beispielsweise, weil sie mit Herrn Ballweg da irgendwo demonstriert haben, niedergeknüppelt wurden von Polizisten beispielsweise, Rentner beispielsweise in Gewahrsam genommen wurden, weil sie sich Sorgen um ihre Zukunft gemacht haben, da haben wir die totalitären Auswüchse gesehen, die entstehen, wenn hier solche dramatischen Fehlentwicklungen einfach durchgezogen werden. Das können wir doch nicht durchgehen lassen mit einer Amnestie. Absolut absurd.
Herr Müller ist noch viel weniger davon überzeugt, dass man sich entschuldigen müsse. Er sagt, wir müssen selbstkritisch sein und Fehler benennen, wo sie gemacht wurden. Für Einzelne könne man sich auch entschuldigen, aber eine Entschuldigung für die Corona-Zeit als Ganzes wäre nicht angebracht. Es seien sehr viele Menschenleben durch die Politik gerettet worden. Zu den Belastungen, die die Politik der Gesellschaft während Corona aufdrängte, bedarf es auch keine Entschuldigung, sagt Herr Müller. Das obligatorische Masketragen etwa hält er nicht einmal für eine solche Belastung. Da sagt er wörtlich, ich kann diese Hürde einfach nicht verstehen, die einige Leute darin gesehen haben, eine Maske zu tragen.
Das mag ja alles sein, dass er das nicht sieht. Er kann ja auch 5 Masken übereinander tragen. Aber er hat hier eine Anordnung mit durchgesetzt, dass man Menschen gezwungen hat, von dem Recht der Menschenwürde abzutreten. Andernfalls werden sie durch ein totalitäres Regime inhaftiert, mit Strafen überzogen und so weiter und so fort. Nochmal, hier spricht jemand, den man als Straftäter zumindest verdächtigen muss, er selbst sogar ein Geständnis ablegt und er sagt, unterm Strich gesehen, war das trotzdem alles noch in Ordnung. Ob das nun aufgrund seiner mangelnden zerebralen Funktion vonstatten ging, das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist das ein Armutszeugnis und eine erbärmliche Aussage. Normalerweise wundert mich das, dass es in einer parlamentarischen Demokratie einfach so durchgeht, ohne dass man ihn da wirklich sofort absetzt, und zwar auf der Stelle.
Er ist ja schon abgesetzt. Er ist ja kein Bürgermeister mehr. Nee, der ist nicht mehr. Aber er war in dieser Zeit in der Verantwortung. Und dieser Herr Müller, der bringt hier Aussagen, die auch für mich klingen wie ein Schlag ins Gesicht all jener, die heute noch unter diesen Pandemie-Maßnahmen leiden, die heute noch traurig sind, weil die Oma oder der Opa oder die Eltern einsam im Krankenhaus gestorben sind, die man nicht mehr besuchen durfte. Oder wenn man sie besuchen durfte, man sich mehrfach diese sogenannte Spritze in den Arm hat jagen lassen müssen. All das ist für ihn offenbar überhaupt nicht interessant. Er sagt, er akzeptiert nachträglich jede Kritik. Dennoch würde er die Entscheidungen heute wohl kaum anders treffen. Ich frage mich, Andreas, wofür machen wir hier Aufarbeitung? Wofür werden die RKI-Files veröffentlicht und nicht breitflächig, aber zumindest in manchen Medien dann doch diskutiert? Er sagt wörtlich, dein ehemaliger Freund, der Herr Müller, ich akzeptiere jegliche Kritik an einzelnen Maßnahmen. Politik muss sich kritisch hinterfragen lassen von Journalisten, von Bürgern, aber umgekehrt erwarte ich auch eine Akzeptanz für politische Entscheidungen, die andere Menschen schützt, die sich nicht selbst schützen können. In den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen. Wer damals die Bilder aus Italien, New York oder auch unseren Krankenhäusern gesehen hat und nicht zur Schlussfolgerung kam, dass er jetzt etwas zur Eindämmung dieser Pandemie beitragen muss, tut mir leid, dafür habe ich bis heute kein Verständnis.
Ja, und da sehen wir eben halt die komplette Abwehr jeglicher Erkenntnis und der Wahrheit, wenn da zum Beispiel Bilder genommen werden aus Bergamo, die er mit Italien vermutlich meint, die eindeutig gelogen waren. Diese Bilder waren überhaupt nicht in Bezug auf Corona. Das waren irgendwelche alten Bilder, die man genutzt hat. Ich glaube, im Rahmen irgendeines, ich weiß nicht was, Vulkanausbruches oder irgendeiner größeren Schadensgeschichte. Ein Erdbeben, keine Ahnung genau. Auf jeden Fall waren das die Särge, die man dort gesehen hat. Diese ganzen Zahlen, Daten, Fakten stimmen nicht. Und das können spätestens heute die Politiker von damals, die da an der Macht waren oder auch heute an der Macht sind, sofort herausbekommen. Aber ihre feudalistische Grundhaltung, das Volk als wirklich abzutretende Untertanen zu sehen, an denen man seine Füße abtritt, genau das erkenne ich eindeutig, dass man selbst unter diesen Bedingungen, wo viele Menschen dramatisch gelitten haben, also um das mal ganz deutlich, es sind viele Menschen, die ihre Eltern verloren haben. Ich übrigens auch, um das auch mal ganz deutlich zu sagen. Und wir müssen einfach sehen, dass hier Menschen in einer Einsamkeit dramatische Schäden erfahren haben. Und jetzt wird das so mit diesem Feudal nach dem Motto, l'état et moi, ich bin der Staat. Und damit ist die Sache vom Tisch. Es ist unfassbar und fordert uns natürlich auch alle irgendwo auf, jetzt umzudenken.
Ja, und es ist natürlich, wenn es nicht so traurig wäre, absolut lustig, was Herr Müller dann mit den Krankenhäusern zu meinen scheint. Wir hatten kürzlich eingestellt eine Analyse von Tom Lausen, dem Statistiker, der große Verdienste in Sachen Corona-Pandemie-Aufarbeitung geleistet hat. Der hatte auf dem Fahrenbacher Symposium ja einen wichtigen Messpunkt genannt. In den Kliniken In vielen Kliniken gab es ja diese Jerusalemer Dance Challenge. Auf einmal haben wir Krankenhauspersonal choreografisch geordnet tanzen sehen. Und eigentlich hätten die ja an den Beatmungsapparaten bei den sterbenden Patienten sein sollen. Aber flächendeckend haben die getanzt.
Ja, und gar nicht mal so schlecht. Und wenn man sich ansieht, was das für eine Choreografie war, und man fragt sich, wie haben die eigentlich so schnell diese Choreografie einstudiert? Das ist ja das Spannende. Wer steckt dahinter? Und da gibt es natürlich Experten, die sagen, so etwas dauert Monate einzustudieren, um das hinzubekommen. Und jetzt fragt man sich im Rahmen dieser Corona-Katastrophe, die man uns ja gleichzeitig verkaufte, wie konnte das ganze Pflegepersonal eigentlich die Zeit haben, nebenbei noch solche Tanzorgien einzustudieren, die dann auf Hubschrauberlandeplätzen bei Krankenhäusern stattfanden und so weiter. Das Ganze stinkt zum Himmel und scheint einfach eine durchgeplante Organisation zu sein, eine Agenda. Das heißt, von langer Hand geplant.
Ja, und von den Hubschraubern aus wurde das Ganze dann gefilmt oder man hat Drohnen in die Luft geschickt. Also das sind konzertierte Aktionen gewesen, die nichts mit dem zu tun haben, was Herr Müller hier jetzt angibt, was angeblich der Grund für die Lockdown-Maßnahmen und diese sogenannten Pandemie-Maßnahmen gewesen sein soll. Also da kann man wirklich sehr unterschiedlicher Meinung sein. Aber wie ich inzwischen die Lage einordne, Andreas, wird kein müder Hahn danach krähen, was Herr Müller sagt, dass Herr Müller tatsächlich eine Amnestie fordert, dass also Straftaten erlassen werden, also Lockdown-Maßnahmen, die in den Bereich von möglichen Straftaten gerückt werden können. Und also ich sehe keinen Aufschrei.
Also ich sehe nur eines, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Und wir sehen, dass Herr Müller sich genau wie viele andere Politiker, ob ich jetzt Strack-Zimmermann sehe, Herr Kiesewetter in den verschiedenen Themen, das sind eben halt mehr die Kriegstreiber, in einer Blase eines Denkens sich bewegen, die nur einen ganz kleines Teleobjektiv aufgesetzt haben und die Zusammenhänge, die Wahrheit schon gar nicht überhaupt noch erkennen wollen, sondern ausschließlich einen Zweck verfolgen, den sie machen, und das ist vor allem ihre eigene Position zu stärken und an der Krippe möglichst oben zu sitzen und auf der anderen Seite natürlich auch dann eine gute Reputation zu bekommen in den Massenmedien, die als Komplizen das Ganze ja entsprechend auch begleitet haben. Und das Ganze auf Kosten der Zwangsgebühren von den Menschen, die unter diesen Fehlentwicklungen dann gelitten haben.
Es sollte noch erwähnt werden, wir haben hier gerade eine Meldung von Apollo News vorliegen gehabt, aus der wir diese Informationen für euch präsentiert haben. Die nächste Meldung, die ist veröffentlicht worden von derstatus.at, einem österreichischen Portal. Die haben herausgefunden, was der RBB, also ein öffentlich-rechtlicher Sender in Deutschland, gesendet hat, um die Menschen umzuerziehen, und zwar wegen des Klimas und der großen Gefahr, dass die Welt untergeht. Das Deckmäntelchen heißt Klima, und jetzt ist also nicht nur, was da auch alles schon präsentiert wurde, das Autofahren böse, dass eine fossile Heizung nicht geht. Auch Blumengießen ist ja so eine Sache, weil das ist alles jetzt schon klimaschädlich. Jetzt, Andreas, und das wird dich besonders schocken, nach den Fleisch- und Milchprodukten sollen jetzt auch Eier als böses Nahrungsmittel dargestellt werden. Und deswegen sollen die Deutschen ihren Eierkonsum ungefähr bis zu 80% einschränken.
Ja, es sind einfach die Dinge, die nicht aufhören wollen, dass hier eine Gruppe einer selbsternannten feudalen Elite den Menschen das Leben madig machen wollen. Eigentlich unfassbar. Also jeder weiß, wie gesund Eier sind und übrigens auch nicht dramatisch in irgendeiner Form fürs Klima und auch schon gar nicht gegen die Umwelt sein können. Ich sehe das hier an meinen Hühnern selbst, wie das Ganze funktioniert. Was soll man dazu sagen?
Aber du hast noch nie die Pupse, heißt es Püpse oder Pupse, gemessen von Klaus und Co.
Nein, habe ich nicht. Ich habe sie noch nicht mal gerochen und ich bin regelmäßig drin.
Also ich finde, manchmal riecht es da schon ein bisschen.
Echt? Aber das sind nicht die Püpse. Das ist das, was da sonst noch rauskommt. Die Feststoffe, die riechen manchmal ein bisschen.
Die Kacke, meinst du?
Die Kacke, aber die mache ich ja auch regelmäßig weg.
Ja, das ist ja auch deine Aufgabe.
Das ist ja genau. Also wenn es um irgendwie geht, also es ist ein Scheißjob, ja.
Also auf jeden Fall sagt der RBB, ihr Lieben, aus ökologischer Sicht reicht ein Ei pro Woche. Und wenn ihr das nicht einhaltet, dann seid ihr Klimasünder, weil die Klimasünder, das meldet der RBB auch, die verzehren wöchentlich 4 bis 5 Eier. Dabei eingerechnet sind nicht nur Frühstücksrühe und Spiegelei, sondern freilich auch der Verbrauch als Teil unzähliger Rezepte zwischen Spätzle und Kuchen. Und das soll jetzt alles nicht mehr sein. Es geht um den CO2-Abdruck. Und da muss jeder Eieresser ein schlechtes Gewissen bekommen. Es ist doch schön, dass die Zwangsgebührenerziehungszentralen den Menschen solches Wissen näher bringen.
Naja, und das zeigt uns einmal mehr, dass diese Geschichte der öffentlich-rechtlichen Medien, der Kritiker, der Revolutionäre, die einfach die Nase gestrichen voll haben vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und sagen, sie werden im Prinzip genötigt, Falschinformationen oder zumindest eben ganz klar gerichtete Informationen nach außen zu tragen, die mit der Objektivität nicht übereinstimmen, sondern mit einer Agenda. Da sehen wir einfach, sie machen weiter. Und das war eigentlich ziemlich klar, was man da jetzt erkennen konnte. Hattest du das eingestellt, wo in der beim Bayerischen Rundfunk da dieses große Plakat runtergelassen wurde? Mhm. Da wurde das ja auch nochmal ganz deutlich gemacht. Also man sieht, die Nerven sind mehr als blank bei den Mitarbeitern.
Sag doch bitte, was das für ein Plakat
das, war. Ich habe es nicht mehr genau drauf, was da jetzt als Text drauf stand, aber es war ganz eindeutig eine Kritik, eine Eigenkritik. Das war das Hauptverwaltungsgebäude, denke ich mal, vom Bayerischen Rundfunk, wo man dann oben von einem Balkon oder von einem Fenster aus diesem großen Bürogebäude ein riesenlanges Transparent hat runter machen lassen, wo dann drauf stand, wo die Mitarbeiter einfach gesagt haben, wir werden ganz klar gegeißelt, was die Zensur anbelangt. Und wenn wir beispielsweise Friedensverhandlungen fordern, dann gelten wir eben halt als Putin-Versteher und so weiter und so fort. Das waren so diese klassischen Vorurteile, die da eben halt zur Sprache kamen.
Also es scheint ja so zu sein, dass das vielleicht eine Aktion gewesen ist, die sich angeschlossen hat an diesen Brandbrief, an dieses Manifest der Öffentlich-Rechtlichen, die sich vor knapp 2 Wochen öffentlich beschwert haben und gesagt haben, wir machen das nicht mehr mit, wir können in den Redaktionen nicht so arbeiten, wie wir wollen. Ich finde, das ist eine ganz beachtenswerte Aktion, haben wir heute eingestellt. Ihr findet das heute als kurzes Video. Und mir ist dabei eingefallen, also hier handelt es sich um das Funkhaus München in der Stadtmitte, das ist der Hörfunk. Und ich kann mich erinnern, als ich zur Zeit von Tschernobyl beim Radio gearbeitet habe, als Nachrichtensprecherin, da hatten wir einen Kollegen. Und diesem Kollegen sind die Nerven durchgegangen. Und naja, das ist so, da geht man also als Nachrichtensprecher beim Hörfunk, da geht man in eine dunkle Kabine. Das sind ja dann so abgedunkelte, abgeriegelte Räume, die sind auch lärmunempfindlich. Das ist alles wattiert, dick wattierte Wände. Und da sitzt man, oder damals war es so, saß man als Sprecher, hat eine große Glasscheibe und dahinter sitzt die Technik. Also man ist mit dem Techniker verbunden und wenn der das Rotlicht anmacht, ist man auf Sendung. Dann geht alles, was man sagt, raus in den Äther. Und dann gibt es ja immer einen Jingle vorweg und damals bei Tschernobyl, weil wir haben in der Redaktion, in der ich gearbeitet habe, Informationen bekommen, dass die Werte viel höher seien und das wurde abgewiegelt.
Die Strahlenwerte
waren erheblich höher, als sie vermeldet wurden. Das war zumindest der Eindruck, den ich als Sprecherin mir erhaschen konnte. Und da waren einige andere Sprecher, die das auch so mitbekommen haben. Und da ist eben einer der Kollegen, das war ein junger Kollege, der hatte Familie, der hatte kleine Kinder. Und das rote Licht ging an und er fing an als Nachrichtensprecher, also zu sagen, hier sind die Nachrichten, so und so viel Uhr. Und dann hat er in sehr schnellem, hastigem Ton gesagt, dass die Meldungen, die wir hier verlesen müssen, nicht stimmen, dass die Werte viel höher seien und er hat die Menschen gewarnt. Das war natürlich, klar, seine allerletzte Sendung, die er in seinem Leben bei einem Radiosender gemacht hatte. Aber das fand ich damals schon eine beispiellose Aktion.
Ja, das sind eben halt die Dinge. Und wir sehen, das können natürlich nicht viele, wenn man, wie gesagt, Familie hat und Kinder hat und so weiter und muss sehen, wie man finanziell rumkommt, wird es immer schwieriger. Aber es wird auch immer deutlicher, dass das, was wir in den Massenmedien, speziell im öffentlichen rechtlichen Rundfunk hören, man eher davon ausgehen sollte, dass das Gegenteil stimmt, dann hat man eine höhere Chance, die Wahrheit zu erfassen, als dass man dem hinterherrennt, was sie da einem erzählen. Und wenn sie dann auch noch sagen, sie haben einen gewissen Bildungsauftrag, um Leute auch in eine Richtung zu bringen, nämlich hier diese Klimadebatte und so weiter und so fort, die ja stark umstritten ist und alles andere als wissenschaftlich belegt. Wir dürfen das nicht vergessen. Die CO2-Propaganda ist wissenschaftlich nicht belegbar, wie sie dargestellt wird. Das stimmt einfach nicht. Und wenn Sie sagen, 99% der Wissenschaftler, die sehen das genauso, auch das stimmt nicht. Da sind Fragen gestellt worden, die so allgemein gehalten wurden, wo Wissenschaftler mit Ja, Nein antworten konnten. Multiple-Choice-Verfahren. Und dann mussten sie dann eben halt sagen, nach dem Motto, können sie ausschließen, dass der Mensch und der Atem, was weiß ich, das Klima in irgendeiner Form beeinflussen kann. Natürlich kann der Atem eines Menschen das Klima beeinflussen. Und wenn ich ein Stiefmütterchen abbreche, dann ist eine Energie in einer Welle unterwegs, die bis zum Mars geht, aber sie ist nicht mehr messbar. Und wenn man mit solchen abstrusen Fragen arbeitet, kann man natürlich eine große Masse von Wissenschaftlern dann vermeintlich hinter sich bekommen. Das ist also reine Propaganda und hat mit Wissenschaft überhaupt nichts mehr zu tun.
Bizarr eher. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Thema, lieber Andreas, das dich bestimmt interessiert. Bei den Grünen tobt ein Machtkampf, denn man denkt nach gut 2 Jahren Regierungszeit und denkt wahrscheinlich auch sehr erfolgreicher Regierungszeit, obwohl die Grünen ja nur mit 14,8% damals abgeschnitten hatten und jetzt in den größten, wichtigsten Ministerien und Ämtern sitzen. Man denkt jetzt darüber nach, wer von den Grünen könnte denn Kanzlerkandidat werden. Und während ja Robert Habeck, der ja Vizekanzler ist, aber nicht Kanzlerkandidat wurde, da hatte er Annalena Baerbock ja sozusagen den Weg freigemacht, damals noch ganz galant. Das will er jetzt nicht mehr. Also er findet, dass er jetzt der Kanzlerkandidat ist. Ich meine, er ist Vizekanzler, er ist Superminister, er hat das Wirtschaftsministerium, er hat das Klimaministerium. Aber allgemein wird ihm eine bessere Chance zugeteilt als Annalena Baerbock. Du hast ja bestimmt auch eine Meinung.
Ja, natürlich. Also ich finde, sie können es ja beide so gut und ich kann mich gar nicht entscheiden, wer der Bessere sein sollte. Die Völkerrechtlerin oder eben halt der Schweinehirt, so wie Frau Baerbock, die beiden ja selbst unterschieden haben. Aber ich finde das ehrlich gesagt ganz sinnvoll, wenn einer von diesen beiden, denn das Land Deutschland ist ja erst einmal zurzeit zumindest in der jetzigen ökonomischen Lage irreversibel ruiniert worden. Wobei diese beiden Figuren, Baerbock und Habeck, mangels Kompetenz, aber eben halt in einer sauberen, ich sage mal fast Soldateneigenschaft, offenbar bestimmte Aufträge ausführen, nämlich die Zerstörung. Und wenn ich sehe, dass Herr Habeck gesagt hat, die Deindustrialisierung ist ja letztendlich auch ein Vorteil, weil dadurch eben halt die CO2-Emission eben reduziert wird, ohne dabei zu berücksichtigen, dass die CO2-Emission weiterläuft, bloß in einem anderen Land. Aber offenbar hat er noch gar nicht erkannt, der Herr Habeck, dass die Emissionen von irgendwelchen großen Fabriken eben halt an Grenzen nicht irgendwo Halt machen, sondern der Luftaustausch der gesamten Welt eben halt zusammenhängt. Das sind genau die Problematiken. Und wir müssen jetzt Deutschland offenbar erst einmal richtig aufsetzen lassen, das heißt crashen lassen, um dann wieder einen vernünftigen Neuaufbau zu machen. Ich glaube, wenn jetzt beispielsweise Neuwahlen wären und es würde jetzt ein anderer Kanzler an die Macht kommen und würde dann im Prinzip sukzessive wieder versuchen, etwas aufzubauen, was eigentlich im Untergang sich befindet. Wenn sich etwas in einem freien Fall befindet, ist es schwierig, diesen Fall aufzuhalten. Weil wie wenn beispielsweise jemand einen Stein schleudert und er ihn loslässt, in dem Moment, wenn der Stein losgelassen wird und fliegt, dann ist dieser Stein den Naturgesetzen ausgeliefert. Und man sollte jetzt die Grünen bis zum kompletten Zusammenbruch noch dran lassen, um dann wieder neu aufzubauen. Würde jetzt nämlich beispielsweise ein anderer kommen und würde versuchen, die Sache wieder halbwegs gerade zu biegen, wäre das ein sehr schwerer und steiniger Weg. Und dann könnten sich Habeck und Baerbock sagen, hätten die uns damals dran gelassen, wir waren schon so weit, dann hätten wir es alles machen können. Da wird dann ein Märtyrertum aufgebaut. Ich glaube, Deutschland wird wieder aufgebaut werden, aber unter dieser Gurkentruppe, die wir jetzt zurzeit haben, muss es erstmal runtergewirtschaftet werden. Zu viele haben sich dafür entschieden und ich glaube, viel zu viele Menschen müssen erst durch den Schmerz lernen und das kommt gerade auf uns alle zu.
Und wer sich fragt, wie konnten die mit 14,8% so erfolgreich werden? Trotz dieser ganzen Misstaten, anders kann man das ja nicht bezeichnen, ich sehe hier gerade beim Fokus einen Artikel, ein Interview mit Daniel Stelter, der ist ja auch Volkswirt und Experte. Die Überschrift lautet, Industrie wandert ab, der Kipppunkt ist erreicht worden, es beginnt. Das heißt, Andreas, das macht er hier auch klar, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland innerhalb von gut 2 Jahren von den Herrschaften der Grünen Partei abgewirtschaftet ist. Das heißt, der Kipppunkt ist erreicht, es geht jetzt los.
Richtig, der Kipppunkt ist genau der richtige Punkt. Das ist das, was ich auch gerade meinte. Stellen wir uns ein großes Gebäude vor, ein riesengroßes, vielstöckiges Gebäude, das die Ökonomie symbolisieren soll. Wenn ich jetzt an verschiedenen Stellen kleine Sprengsätze anbringe und lasse die in die Luft sprengen, dann kann es sein, dass das Gebäude an der einen Stelle mal beschädigt ist, man könnte es wieder aufbauen. Wenn es an einer anderen Stelle dann gleichzeitig auch nochmal explodiert, dann wird es schon langsam schwieriger. Wenn aber dann der Punkt erreicht ist, wo das Gebäude anfängt, in sich zusammen zu kollabieren, wir kennen alle die 9-11-Bilder, und das kollabiert dann im Prinzip von sich, dann ist der Prozess nicht mehr aufzuheben. Und dieser Kipppunkt von einer Möglichkeit, das Gebäude wieder instand zu setzen auf der alten Struktur durch Reparatur und Verstärkung, dieser Kipppunkt ist jetzt mittlerweile erreicht und jetzt beginnt da ein Prozess. Das Ganze ist aber nochmal, um es nicht in Panik zu geraten, kein Untergang, sondern ein Neuanfang und der Phönix aus der Asche muss dann eben neu entstehen in einer Neuentwicklung. Und ich glaube, das wird auch passieren. Deutschland hat eine gute Chance, wieder nach oben zu kommen, aber vorher muss es noch einmal richtig einbrechen. Leider ist es so.
Naja, also was Herr Stelter hier loslässt, das ist nicht so vertrauens- oder zukunftswürdig oder zukunftsvertrauenswürdig, so rum. Er sagt, er wundert sich, dass die Jugend vor allem für den Klimaschutz auf die Straße geht, aber nicht für bessere Zukunftschancen, was man übrigens ja auch vielleicht mit den Medien mal wieder in Verbindung bringen kann, weil fast 90% grün-rot beseitet sind, die dort arbeiten in den Medien und dass die natürlich auch in der Berichterstattung immer nur unterstützend oder fast immer nur unterstützend für diese grüne Partei schreiben und die Meinung bilden. Und er sagt, wir machen es für die nachfolgende Generation noch schwerer, auch für die Alten zu bezahlen. Das ist ein Programm der massiven Wohlstandsvernichtung. Und deswegen findet er es nicht gut, dass die Jugendlichen für Klimaschutz demonstrieren. Sie sollten vielmehr sagen, unsere Zukunft hängt davon ab, wie fit ihr uns macht und wie ihr uns ausstattet. Wenn aber die Industrie ins Ausland abwandert, weil ihr sie vertrieben habt, dann kann das nicht funktionieren.
Naja, die Jugend, die wir haben, ist ja nicht irgendwie per se blöd, sondern die sind eben halt geistig eingedampft worden und dann indoktriniert. Das ist das Spiel, was wir alle eben halt auch nicht wirklich beobachtet haben. Ich nehme mich da ganz besonders mit, auch sehr stark ins Gericht. Ich habe selbst erlebt, ich habe 2 Söhne, die sind beide Anfang der 80er Jahre geboren worden, sind damals Mitte der 80er in die Schule gekommen. Und ich habe mich schon gewundert über diesen unsinnigen Unterrichtsstoff, der eigentlich mit dem, was wir damals gemacht haben, oder auch Daniel Stelter. Daniel Stelter und wir sind ungefähr eine Generation, er ist ein bisschen jünger als wir, aber unterm Strich gesehen ähnlich. Herr Stelter ist ein sehr intelligenter Mensch und ein sehr gebildeter Mensch. Und er hat auch noch ein hohes Abstraktionsvermögen, auch der Kreativität, etwas für die Zukunft herauszuprognostizieren. Nicht nur mathematisch, sondern auch menschlich. Ich halte sehr viel von ihm. Und wenn ich mir dann heute junge Leute ansehe, die ganz stumpf aus leeren Augen sehen, die den Kontakt verloren haben, Bindung, Mutter-Kind-Bindung nie erleben durften, sondern früh abgeschoben wurden in irgendwelchen Kitas und so weiter und so fort. Und die kleben sich da irgendwo stumpf an irgendetwas ran und glauben noch, was Richtiges zu tun. Ich bin denen nicht böse. Aber das ist die Problematik, was wir selber mit zu verantworten haben. Während wir als Erwachsene unseren Job gemacht haben, haben wir nicht beobachtet, wie da die Kinder ruiniert wurden.
Nicht alle, Herr Popp, nicht alle.
Nicht alle. Du hast was dafür getan, das stimmt, und zwar von Anfang an. Und da kannst du sehr stolz drauf sein. Ich zumindest bin stolz darauf, dass du das so gemacht hast.
Oh, ich finde das süß, wie du das Ding jetzt wieder umgedreht hast. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir noch zu einem relevanten und brisanten Thema, und zwar einem geopolitischen, das hier gerade seine Runde macht. Es gibt verschiedene Meldungen. Wir gehen mal als erstes in eine Meldung der Bild-Zeitung rein. Jetzt ist es zu. Nee. Ach, natürlich. Entschuldigung, geht hier gerade um technische Sachen. Der Herr Popp meint, dass er mir technisch hier auf die Sprünge hilft. Mhm. Siehst, jetzt ist es okay. Richtig.
Okay.
Also, ich will jetzt in diese Meldung mal reingehen, denn sie ist wirklich außerordentlich wichtig. Es gibt, wie die Bild sagt, offenbar einen brisanten Plan der NATO. Und zwar droht eventuell der Ukraine eine Teilung, wie es in Deutschland 1945 war. Zumindest soll die NATO über diese Möglichkeit nachdenken, die Ukraine im Tausch gegen abgetretene Gebiete an Russland in das Verteidigungsbündnis aufzunehmen. Das hat die italienische Zeitung La Repubblica veröffentlicht. Und das würde ja, Andreas, bedeuten, dass die Ukraine die jetzt aktuell von Russland besetzten oder wiedereroberten Gebiete aufgeben müsste, aber mit der Garantie, dass die verbleibende Westukraine sofort der NATO beitritt. Damit könnte Kreml-Chef Putin angeboten werden, im Gegenzug die Krim und alle in den letzten 2 Jahren eroberten Gebiete zu erhalten.
Ja, also ich würde mal sagen, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass das auch von Anfang an ein ziemliches Etappenziel war, ja, möglichst die Ukraine in die NATO zu bekommen und wenn nicht ganz, dann eben halt teilweise. Wir haben ja neulich schon mal darüber gesprochen, dass Galizien, also quasi der Osten von Polen, das gehört ja heute zur Ukraine und das ist ein ukrainischer Teil, in dem viel polnische Denkmäler noch stehen beispielsweise, also polnische Geschichte. Dort wird auch noch teilweise polnisch gesprochen in großen Stückzahlen. Das ist ja das Problem, als die Ukraine mit in den Krieg ging, 2008 ging das ja eigentlich schon los und 2014 dann in die Eskalation der Bürgerkriege. Diese Bürgerkriege waren ja ein Zeichen dafür, dass es gar kein homogenes ukrainisches Volk gibt, sondern dass es ein Flickenteppich aus verschiedenen Völkern ist. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Ostgebiete, die ja Russisch sprechen, die werden jetzt eben halt zu Russland zugeordnet. Dazu gehört dann eben halt auch die Krim, Galizien und so weiter. Bestimmte Bereiche werden dann Polen zugeordnet und andere Teile Bulgarien. Das liegt auf der Hand. Denn Bulgarien und Polen sind beides NATO-Staaten und damit würden diese Teile von der Ukraine, die gerade zersprengt wird, dann im Prinzip NATO-Staaten zugeordnet werden und der andere Teil russisch. Vielleicht wird man dann um Kiew noch ein kleines Land von Ukraine dann übrig lassen, die dann eben halt als kleines Land übrig bleiben. Ich glaube, das war von vornherein eigentlich so geplant. Und wenn ich mir angesehen habe, auch die Argumentation von Herrn Selenskyj oder auch von dem, wie heißt der Boxer nochmal, der deutsche Boxer, der dort der Bürgermeister ist,
Klitschko
und so weiter. Das sind nun nicht gerade so die Vorzeigediplomaten, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube, die haben das gar nicht erkannt, dass sie so vors Loch geschoben wurden und das schon seit mittlerweile fast 20 Jahren.
Ja, ist deine Einschätzung, deine persönliche. Aber Andreas, wenn so etwas in der NATO diskutiert wird, Wir wissen ja auch, die Hilfslieferungen aus den USA, wenn man das als Hilfslieferung, ich sag mal Waffenlieferung, hat stagniert und da ist nicht mehr viel passiert. Die Ukraine hat den Krieg verloren.
Ja, natürlich hat die Ukraine den Krieg verloren. Die Frage ist jetzt, ob Russland dieses Debakel, was jetzt zu übrig bleibt für die Ukraine, das heißt, die Ukraine aufzuspalten, im Prinzip aufzuteilen, mehr oder weniger ad acta zu erklären, als Vergangenheit eben halt zu erklären, dass das überhaupt noch Russland mitmacht. Also ich bin noch gar nicht so ganz sicher, ob das wirklich so läuft. Wir dürfen nicht sehen, dass auf der anderen Seite immer noch diese Ostfront in den baltischen Staaten oben gegen Russland gefahren werden. Man kann doch nicht ganz einfach mit so kleinen Etappenzielen davon ausgehen, dass Russland dem zustimmt. Da bin ich mir noch gar nicht so ganz sicher, denn da werden ja doch große Teile der Ukraine somit zu NATO-Staaten. Wir sehen, wie in Rumänien beispielsweise massiv die NATO-Stadt, der größte NATO-Stützpunkt im Osten ist ja Rumänien. Das könnte jetzt auf Bulgarien sich dann natürlich noch ausweiten und dann auf große Gebiete, die eben halt auch zur Ukraine gehören. Ich vermute übrigens auch Moldau, gerade Moldawien, was immer mehr zu Rumänien gehören wird und vielleicht sogar aufgelöst wird aus westlicher Sicht. Da gibt es noch dieses berühmte Transnistrien. Und ich vermute, spätestens an der Stelle wird die Sowjetunion oder wird Russland, Entschuldigung, dieses Transnistrien ist sehr sowjetisch geprägt, deshalb komme ich auf diese Sowjetunion, dass die russische Föderation dann sagt, also auch da wird eine Lösung gefunden. Und dann könnte es auch eben halt Odessa noch sein und so weiter, die mit dazugehören werden. Also der Westen ist in einer sehr schlechten Position aus meiner Sicht.
In dieser Meldung heißt es auf jeden Fall, und das fragt die Bild, Wende im Ukraine-Krieg? Fragezeichen. Der Medienbericht weist darauf hin, dass ein solches Szenario die Hilfslieferungen an Kiew beschleunigen würde, die derzeit im US-Kongress blockiert werden. Insbesondere in Erwartung einer möglichen Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Das scheint ja auch etwas zu sein, was als Realität immer näher rückt. Und das scheinen die auch zu erkennen.
Ja, das kann natürlich schon sein. Donald Trump ist ja jemand, der sich vor allem für USA selbst auseinandersetzt und sich für die USA einsetzen will. Und er will da vielleicht auch Ruhe haben an der Front Europas, weil natürlich auch die Front in China auf der anderen Seite mit Taiwan immer noch offen ist und sich immer mehr formiert. Eigentlich ist der Plan, der Kampf gegen Europa durch die Vereinigten Staaten von Amerika aufgegangen. Europa ist dermaßen zerstückelt und zerstört worden und als großer Wirtschaftsstandort ist er zerstört worden. Mit Hilfe der Vasallen, dazu zähle ich auch die EU, die ja letztendlich auch amerikanische Interessen vertritt. Das kann ich zumindest so erkennen. Aber wie gesagt, das sind natürlich alles nur die Verschwörungstheorien eines Meinungsmachers.
Ja, und diese Äußerung hier in der Bild im Zusammenhang mit Donald Trump, die wird bei Apollo News jetzt weitergesponnen. Die haben nämlich einen Bericht der Washington Post vorliegen und demnach hat Donald Trump, der ja wieder ins Weiße Haus einziehen möchte, Pläne für eine Lösung des Krieges Russland-Ukraine, falls er, wie gesagt, zurückkommen sollte. Und zwar berufen sich sogenannte Personen, die mit der Sache vertraut sind, auf Aussagen von Donald Trump, die ihn wohl auch kennen. Und die sagen, er will diesen Krieg beenden. Sein Vorschlag besteht auch daraus, die Ukraine zu drängen, Teile ihres Territoriums an Russland abzutreten. Konkret würde Trump darauf drängen, heißt es, dass die Ukraine die Krim und die Grenzregion Donbass an Russland abtritt. Und das hat er ja in der Vergangenheit schon öfter in der Öffentlichkeit erklärt, dass wenn er die Möglichkeit hätte, dass er innerhalb von 24 Stunden ein Friedensabkommen herzaubern würde zwischen Russland und der Ukraine. Und vielleicht ist das der Plan.
Naja, eins müssen wir doch mal klar sein, dass die Krim und auch die Ostgebiete der ehemaligen Ukraine, müsste man jetzt sagen, dann schon, dass die ja so russisch geprägt sind, das war jedem klar. Eigentlich haben die USA etwas Richtiges geschafft. Sie haben die Gebiete, die eh russisch war, und die Krim und die Ostgebiete waren russisch, Nehmen wir mal an, die Ukraine hätte jetzt diesen Krieg gewonnen und hätten jetzt diese Ostgebiete wieder ukrainisch gemacht. Da wäre ja nicht Frieden gewesen. Die Leute hätten sich ja gewehrt, weil sie ja russisch sein wollen. Denn sie haben sich ja ganz klar für den russischen Beitritt auch entschieden, speziell die Krim. Da gab es ja eben halt diese entsprechende Abstimmung. Und das werden die sich natürlich nicht gefallen lassen. Das wären ja weiterhin Bürgerkriegsherde gewesen par excellence. Und insofern hat man jetzt eines geschafft. Die Ukraine hat sich selbst zerrieben, wird dann anschließend auseinandergenommen und die Teile, die abgespalten werden, gehen dann doch in die NATO. Wenn schon nicht die gesamte Ukraine in die NATO kommt, dann eben halt Teile. Das wäre der Teilerfolg der Amerikaner und das aus einem verlorenen Krieg, der eigentlich gewonnen wurde, weil der eigentliche Krieg gegen den Wirtschaftsstandort Europa war.
Ja, und jetzt ist natürlich auch wieder eine Verschwörungsfrage. Arbeiten Russland und die USA denn doch vielleicht zusammen, damit Russland diese Gebiete bekommt? Könnte man an der Stelle fragen.
Naja gut, die werden natürlich diplomatisch da verhandeln. Aber ob das jetzt ein richtiges Zusammenarbeiten ist, das kann ich noch nicht erkennen. Da gibt es natürlich auch viele Verschwörungstheorien, die ich auch gerne lese und auch gerne mich damit beschäftige. Ich lese auch gern Ernst Wolf, der ja glaubt oder sagt, dass alle Regierungen komplett miteinander verbunden sind. Und ich schätze den Ernst Wolf sehr, bin da allerdings kritischer Meinung, weil ich erkenne nicht eine Führung in Russland, eine Führung in Washington oder eine Führung in Peking, sondern auch dort gespaltene Gruppierungen, die in unterschiedlichen Richtungen unterwegs sind. Und insofern ist es immer schwer zu isolieren, wenn wir sagen, wir reden von Russland, von China, von USA. Wen meinen wir denn damit eigentlich? Wenn wir sagen, die Führung, muss man immer wissen, wer ist denn an der Führung? Eins können wir ausschließen. Diejenigen, die sichtbar an der Führung sind, sind es meistens nicht. Das ist interessant.
Auf jeden Fall soll Trump privat laut diesen Quellen der Washington Post gesagt haben, dass er glaubt, dass sowohl Russland als auch die Ukraine ihr Gesicht wahren wollen und nach einem Ausweg suchen. Und die Gebiete Donbass und Krim abzutreten, das wäre für beide Parteien wahrscheinlich durchaus hinzunehmen im Sinne der Gesichtswahrung. Aber Andreas, ob Herr Selenskyj das denn wirklich gut finden würde, der ja immer wiederholt hatte von Beginn dieses Krieges an, dass er keine Gebietsabtretungen akzeptieren würde, wäre vielleicht auch, das wird hier in diesem Artikel gefragt, denkbar eine de facto Abtretung, indem man die Konfliktlinien in einen Waffenstillstand einfriert, dann würde die Ukraine den Anspruch auf die Gebiete formell nicht aufgeben, heißt aber auch, dass der Krieg dann jederzeit wieder aufflammen könnte.
Naja, also ich glaube auch mal, dass wenn man den Krieg so verloren hat, dass man dann gar nicht mehr so große Ansprüche stellen kann und sagen kann, wie man sich das vorstellt. Ich weiß auch nicht, ob Herr Selenskyj das wirklich alles so tatsächlich gesehen hat, wie sich das immer anhört. Ich habe bei Politikern auch eben halt schon sehr viele Pokerfaces gesehen und man sieht ja nun auch über die Information der Finanzlage von Herrn Selenskyj, auch der Diskussionen um seine großen Vermögen, zum Beispiel in Luxusvillen in Nizza und so weiter und so fort. Also man weiß ja nicht, ob sich ein solcher Mensch auch irgendwann mal relativ schnell absetzt und dann interessiert ihn vielleicht das Geschwätz von gestern nicht mehr. Ich kann es nicht beurteilen, schließe da aber nichts aus.
Lieber Andreas, ich danke dir. Wir müssen uns jetzt hier auch fertig machen, weil jetzt beginnt hier gleich die Sonnenfinsternis und die Hühner. Ach, du musst ja arbeiten im Hühnerstall, die schweren Balken tragen. Stimmt, das liegt für dich. Ich werde mich jetzt hier ganz gemütlich ans Fenster setzen, werde mir noch einen Kaffee kochen und werde dann auf die Sonnenfinsternis warten, um euch im Abendgebet ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gerade, bleibt stark und drückt dem Andreas die Daumen, dass er die Balken hochkriegt.
Wir hören uns am Mittwoch.
Kein Kommentar mehr?
Kein Kommentar mehr, nein.
Schade.